wenn wir nach Hause fahren nach dem Gottesdienst immer aus, was war in der Zeugniszeit, weil das finden wir immer so eine ganz interessante Zeit ist und das ist immer toll, wenn wir beides erleben dürfen. Und eine Bitte an uns habe ich, dass wir kurz die Fenster aufmachen, dass wir einmal kurz frische Luft reinmachen, weil hier drin ist eine Luftfeuchtigkeit, also es hieß, heute soll es kalt werden. Ich bin anderer Meinung. Genau, einmal kurz frische Luft rein und nach dem Bibeltext, den ich gelesen habe, machen wir es dann gleich wieder zu. Was? Ich lese meinen Bibeltext und dann, genau. Ich möchte euch eine Geschichte lesen, die eine sehr bekannte in der Bibel steht. Und ein Teil der Geschichte aus der Bibel ist auch mit Bildern hinterlegt. Die Geschichte steht in Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Ein Mann, der im Gesetz sich von Mose sehr gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz von Mose? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich aber rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, wer ist mein Nächster? Und Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider, sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf die andere Straßenseite vorüber. Schließlich kam ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er ein tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zum nächsten Gasthaus, wo er für ihn sorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für diesen Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal komme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mache es genauso. Jesus, danke für die Gleichnisse, die du in deinem Wort erzählst. Und danke, dass sie für uns so bildlich und so ja, greifbar sind. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort lebendig machst, dass du es ja lebendig machst in uns und so, dass wir das wirklich nicht nur mit unserem Kopf aufnehmen, sondern auch mit unserem Herz, mit unserem ganzen Verstand aufnehmen. Und dass es lebendig wird in uns. Amen. Genau, das haben wir einfach so ein bisschen. Ihr alle kennt wahrscheinlich ein oder mehrere Witze über Schwaben und Ostfriesen. Ich weiß nicht, in der Schweiz, wo man oder über welche Volksgruppe man dort Witze macht. Die Friburger, weil die stinken, oder? Die Österreicher. Also jeder hat so sein Volksstamm, wo man so seine Witze drüber macht. Und das Schöne war, Ich konnte bei meiner Vorbereitung mal Witze lesen, das war auch ganz amüsant. Nicht nur Kommentare zu lesen, die doch relativ trocken sind, sondern Witze zu lesen bei einer Predigtvorbereitung, das war Schönes. Und einen kleinen Witz habe ich euch mitgebracht. Ich musste gucken, welcher passt nicht. Und den ich euch erzählen möchte, ist das Einzige, was die Badener und die Württemberger verbindet, ist der Bindestrich. Mehr Verbindungen gibt es nicht. Es gibt ziemlich viele böse Witze über die Schwaben hier in Baden-Württemberg, hier im Baden und andersrum genauso. Also da tut sich die eine Seite nichts der anderen nach. Und genau das haben wir hier in unserer Geschichte. Die Beziehung zwischen den Juden und den Samaritanern war alles andere als einfach und unkompliziert. Diese zwei Volksstämme, die hassten sich wirklich. Sie konnten sich nicht ausstehen. Und diese Spannung war zwischen diesen Volksgruppen wirklich spürbar. Und für die Juden war das Wurzel des Hasses gegen die Samaritaner, dass seit ungefähr 700 Jahren vor Christus diese Samaritaner ein israelisches, mesopotamisches, syrisches Mischvolk waren. Sie waren also so durchmischt mit anderen Völkern. Und die Juden lagen ja immer ganz großen Wert darauf, dass sie eben diese Linie beibehalten, dass sie treu bleiben in ihrer Linie. Diese Samaritaner besaßen auch nicht den Tempel in Jerusalem, nutzten den, sondern sie besaßen einen eigenen Tempel und nahmen für sich diesen Anspruch, das ist der richtige Tempel. Und ein König 128 Jahre vor Christus zerstörte dann diesen Tempel der Samaritaner. Und es ist spannend, dass man auch in dieser Geschichte lesen kann, welche Spannung dort ist. Weil der Mann, der diese Frage stellt am Anfang an Jesus, der nimmt noch nicht mal dieses Wort Samaritaner in den Mund. Am Ende heißt es da, dass er einfach der geholfen hat. Also nichts der Samaritaner, nein, 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 so ein Wort nimmt man nicht in den Mund. Sondern der geholfen hat, der war in Ordnung. Aber Samaritaner, das nimmt man nicht in den Mund. Und für die Samaritaner, also die andere Seite, lag der Hass darin, ja, fundiert und verwurzelt, weil die Juden es immer raushängen ließen, dass sie was Besseres waren. Wir sind wer? Immer wenn die Juden, glaube ich, kamen und Samaritaner waren, wurden die Samaritaner weggeschickt. Jetzt bin ich an der Reihe. Und selbst die Israeliten machten einen Umweg um dieses Volk, das heißt, sie mieden sogar den Kontakt mit ihnen. Das heißt, man ging nicht gerade Weg hindurch, sondern man ging den Umweg, nur nicht, um mit diesen Menschen zu kreuzen. Und wenn jemand immer wieder ins Abseits gestellt wird, beziehungsweise man ihn spüren lässt, du bist nichts wert, dann entsteht Hass, dann entsteht eine Abneigung gegen dieses Volk, das einen so ausgrenzt. Das nur ganz zu Beginn als Verständnis der Tragweite von dem Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Was man noch machen könnte bei diesem Gleichnis wäre, dass man jetzt auf diesem Pharisäer und auf diesem Tempeldiener rumhackt. Nur um zu zeigen, dass ihre Reaktion, die diese Menschen dort zeigen, in diesem Gleichnis schlecht ist. Und man hätte recht, rein juristisch heute wäre diese Reaktion unterlassene Hilfeleistung. Und wenn dieser Mann, der dort am Wegrand verschlagen wurde, sterben würde, wäre das sogar unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge. Und darauf, habe ich gelesen, stehen bis zu 5 Jahre Haft. Also wir hätten recht, uns über diesen Tempeldiener, über diesen Pharisäer zu sagen, was sind denn das für Menschen, die da nicht helfen? Aber darum soll es mir heute Morgen nicht gehen. Mir soll es heute Morgen um die anderen Personen gehen. Es soll mir einmal um diesen Verwundeten gehen. Es soll mir um den Samaritaner gehen und es soll mir um diesen Wirt in diesem Gasthaus gehen. Aber ich möchte das Ganze mit euch betrachten, mit realen Personen. Ich möchte es auf uns übertragen. Und ich möchte, dass diese Personen, die hier hinterlegt sind, ja ein Gesicht bekommen. Der Verwundete, das Erste, das sind wir. Das Zweite, der Samaritaner, das ist Jesus. Und das Dritte, der Wirt dieses Gasthaus, ist die Gemeinde. Es geht um mich, es geht um Jesus und es geht um die Gemeinde. Der Weg zwischen Jerusalem und Jericho ist ca. 25 Kilometer lang und man braucht für diese Strecke so zwischen 5 und 7 Stunden. Und damals gehörte dieser Streckenabschnitt, der sehr, sehr stark frequentiert war, als eine der gefährlichsten Streckenabschnitte, die es damals gab. Weil die Räuber konnten sich in diesen Klüften, diesen Felsspalten, die es dort gab, sehr, sehr gut verstecken. Und dieser Überfall war nichts Ungewöhnliches. Es war etwas Normales. Es gab tagtäglich, dass Menschen auf diesem Weg überfallen wurden. Und Jesus erzählt hier eine Geschichte, eine Begebenheit, die, wie gesagt, immer wieder vorgekommen ist. Ein Mann ist unterwegs und er wird ausgeraubt. Und es wird ihm alles geraubt. Die Kleider, sein Geld. Und als Dank wird dieser Mensch nochmal ordentlich verprügelt. Vielleicht, weil dieser Mensch sich gewehrt hat, weil er gesagt hat, das lasse ich nicht mit mir tun. Oder einfach so als kleines Dankeschön, so kriegst du noch einen mit von uns. Und so liegt er da. Er leidet unter der Hitze, unter den Schmerzen, unter seinen Wunden, die er hat. Und dieser geschlagene Mensch, das sind wir. Und jeder kann und darf sich hier hineinversetzen. Denn wir alle sind Geschlagene, Niedergeschlagene, weil wir durch den ersten Sündenfall hier die unter der Sünde unterworfen sind. Wir alle liegen im Staub, wir alle liegen im Dreck. Wir liegen im Dreck der Sünde von unserem Leben. Und manche von euch erleben das vielleicht immer wieder und ganz stark an ihrem eigenen Leib und an ihrem Alltag, wenn sie niedergezogen, wenn sie niedergedrückt werden von den Alltagssorgen, von den Nöten, wenn es dunkel wird um einen, wenn es grau wird um einen in den Gedanken und wenn man keine Kraft mehr hat aufzustehen, wenn man niedergeschlagen ist. Wir alle liegen dort. Und nicht nur das. Geistlich gesehen sind wir genauso wie dieser Mensch. Wir sind schon halb tot. Wir leben zwar noch hier auf dieser Erde, aber ohne Hoffnung. Wenn nichts passiert, sind wir zum Tode verurteilt. Und hier, genau in dieser Hoffnungslosigkeit, kommt der barmherzige Samariter hinein. Jesus kommt. Er kommt zu uns und tritt in unser Leben. Im Gleichnis heißt es, als der Mann sah, empfand er ein tiefes Mitleid mit ihm. Jesus hat Mitleid mit dieser gefallenen Welt. Und deswegen wird er Mensch. Er, der es nicht nötig gehabt hätte, erbarmt sich über diese Welt und er erbarmt sich über mich. Er, der das Recht gehabt hätte, die Straßenseite zu wechseln und an uns vorüberzugehen, er hält an und er stoppt für uns. Und wenn man sich die nächsten Schritte anschaut, die der barmherzige Samariter in der Geschichte tut und das auf Jesus überträgt, dann kann es einem kalt den Rücken runterlaufen. Man kann eine Gänsehaut bekommen davon. Denn er versorgt unsere Wunden. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben Wunden hast, wo du verletzt bist, wo du von der Welt etwas mitbekommen hast, wo du dran leidest. Aber eins ist sicher, Jesus möchte sich um diese Stelle in deinem Leben kümmern. Er möchte sie versorgen, dass sie heil werden kann. In Hesekiel 34, Vers 16 steht, ich werde das Verlorene suchen und das Verwirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Das sagt Gott über sein Volk Israel, dass er es versorgen wird. Dass er es verbinden wird. Oder im Psalm 147, Vers 3 steht, er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Der barmherzige Samariter in der Geschichte nimmt Öl, um die Schmerzen zu lindern und nimmt den Wein, um die Wunden zu desinfizieren. Die Wunden hier in der Geschichte, aber auch bei uns in unserem Leben, sind nicht gleich weg von einem Moment zum anderen. Sie verschwinden nicht sofort, aber sie werden richtig versorgt. sodass eine Aussicht auf Heilung bestehen kann. Das nächste, was der Samaritaner tut, er ist es, der uns wieder aufhebt. Wie gut ist es, wenn jemand am Boden liegt und jemand eine helfende Hand demjenigen entgegenstreckt. Er hilft demjenigen auf. Und durch dieses Aufstehen verändert sich die Perspektive und die Situation völlig. Im Gleichnis wird der Verletzte auf den Esel gehoben. Jetzt ist es nicht Zeit, selber stark zu sein, sondern jetzt ist Zeit, getragen zu werden. Und das ist das, was wir vielleicht auch erlebt haben, als wir Christen werden. Die erste Zeit werden wir getragen. Ist der Weg leicht? Wir werden versorgt, ganz eng, sind ganz nah beim Vater. Und jetzt, nach der Zeit des Getragenswerdens, müssen wir nicht gleich stark sein, sondern wir haben Zeit, um gesund zu werden. Besser gesagt, er ist es, der uns gesund macht. Der barmherzige Samariter nimmt sich Zeit für den Verwundeten. Er kümmert sich als erstes persönlich um seine Verletzungen. Und wir dürfen geistlich gesund werden, weil er sich um uns kümmert. Auch dort habe ich eine Bibelstelle dazu gefunden, das in Jesaja 53, Vers 5 steht. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unseren Übertretungen wurde er zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir werden durch ihn geheilt. Nur das, was auf Golgatha geschehen ist, das macht unsere Wunden heil. Und das alles passiert aus Liebe zu mir. Und wie sieht es aus mit den Kosten? Er ist es, der alle Kosten trägt. Der Samaritaner, der bezahlt für diesen Mann, als er am nächsten Tag sich aufmacht. Er gibt 2 Denare hin, das war so viel wie 2 Tageslöhne, und sagt dem Wirt, wenn ich das nächste Mal zurückkomme, das heißt, es gab eine Beziehung zwischen diesen beiden, werde ich den Rest bezahlen dafür. Es ist alles bezahlt, dass wir gesund werden können. Es gibt hier keine versteckten Kosten, sondern es ist alles bezahlt. Jesus hat alle Kosten getragen. Am Kreuz wurde für alles bezahlt. Für alle Schuld, die auf der Welt lag, wurde dort bezahlt. Und ganz egal, ob es eine, wenn es auch sowas nicht gibt, eine Notlüge war oder ein Mord. Es wurde bezahlt für den Ehebruch, es wurde bezahlt für den Diebstahl, es wurde bezahlt für was auch immer. Für alles wurde am Kreuz bezahlt. Für alle Wunden, die wir an unserem Körper tragen, wurde bezahlt. Und das wird in Matthäus 20, Vers 28 unterstrichen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er hat das Lösegeld bezahlt für uns. Und das Letzte, was ich mit euch anschauen möchte, ist dieses Gasthaus. Für mich, bei meiner Vorbereitung, ist dieses Bild von diesem Gasthaus ja hingewandert zu der Gemeinde gekommen. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit anderen Christen ist für uns gesorgt. Wir sind umsorgt. Und wie gesagt, auch hier ist es, wo Jesus die Kosten übernimmt. Bei Himmelfahrt sagt Jesus, bleibt zusammen, ihr Jünger. Bleibt zusammen, geht nach Jerusalem und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist ist als Stellvertreter von Jesus hier auf unserer Erde. Und er ist heute Morgen auch unter uns. Davon bin ich überzeugt. Er ist es, der Heilige Geist, der uns leiten wird, anführen wird, wenn wir in dieser Gemeinschaft bleiben. Er hilft uns, uns gegenseitig anzunehmen, wie wir sind. Aber mehr noch, in der Geschichte, in der Bibelgeschichte, die ich jetzt euch vorgelesen habe, am Anfang geht es ja darum, was ist das höchste Gebot? Da heißt es ja, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet nicht, dass wir es oberflächlich in der Gemeinschaft, in diesem Gasthaus sagen, alles ist gut, wunderbar, sondern dass wir in Liebe, und ich unterstreiche in Liebe, dem anderen sagen können, wenn das schief läuft in seinem Leben. Dass wir uns Zeit nehmen, für den anderen ja in Korrektur erfahren zu lassen, gegenseitig. Dass wir Sachen ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Denn so werden wir für den Auftrag, der am Ende jetzt kommt, gerüstet und vorbereitet. Wir dürfen uns in Liebe, in der Gemeinschaft uns gegenseitig was sagen. Ich möchte nochmal die letzten zwei Verse von dem Bibelabschnitt lesen. Da sagt Jesus, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, nun gehe und mache es genauso. Jetzt sind wir dran. Wir sind aufgerufen, in eine Welt zu gehen, wo die Menschen am Boden liegen. Lasst uns so wie Jesus sein. Lasst uns Mitleid haben mit dieser Welt. Mitleid, das nicht nur irgendwie so eine nette Nettigkeit ist, sondern wirklich ein tiefes Mitleid mit dieser Welt empfinden, die vor die Hunde geht, die am Verrecken ist. In ihren Wunden, in ihrem Schmerzen, weil sie auf dem Boden liegen, weil die Sonne sie zersetzt. Lasst uns Mitleid haben mit dieser gewaltigen Welt und den Menschen eine Hand reichen. Sagen, ich kann dich wohin bringen, wo du heil werden kannst. Nicht wir sind es, die die Menschen heil machen, sondern er ist es, der die Menschen heil macht. Er durch seine Tat am Kreuz, er hat für alles bezahlt. Jetzt sind wir an der Reihe. Das ist die Frage an euch, an uns heute Morgen. Wollen wir in diese Nachfolge treten? Wir sind an der Reihe. Gott braucht keine Bewunderer, die sagen, ach, ist alles so toll und schön, was du getan hast. Sondern Gott möchte Menschen, die anpacken mit an seinem Reich. Die sich hingeben. Die Menschen aufheben, bildlich gesehen von der Geschichte auf den Esel heben, und sie versorgen und sie dorthin bringen, wo sie heil werden können. Ich möchte einfach eine Zeit jetzt geben der Stille und wenn jemand sagt, jawohl, ich möchte es wieder neu für mich festmachen, ich möchte neu diese Nachfolge antreten. Wenn ihr gemerkt habt, jetzt bin ich dran, dann macht es einfach fest mit Gott. Und manchmal hilft es, wenn man jemand anderes noch dazu sich nimmt und sagt, hey, ich möchte es wirklich für mein Leben festmachen, sodass man sich daran erinnern kann, dass man sich gegenseitig mal nachfragen kann, was ist los. Aber man kann es auch für sich machen. Und diese Zeit möchte ich euch jetzt einfach geben, das mit Gott auszumachen, was gerade in euch vorgeht. Ihr dürft es gerne auch vor dem Kreuz machen. Ihr dürft gerne vor dem Kreuz niederknien und sagen, hey, ich möchte mich in die Nachfolge stellen.